Die Selbsttötung, man erlasse mir das rohe Wort Selbstmord, da sein fertiges Urteil bereits in sich trägt, war Griechen und Römern das dankbar gepriesene Mittel, frei zu werden aus trostloser Lebenslage. In Not leben ist ein übles Ding, aber es gibt keine Nötigung, in Not zu leben, zitiert Seneca den Epikur, mit dem er sonst jede Gemeinschaft ablehnt, in seinem 12. Brief an Lucilius und fährt fort. Warum nicht? Weil es überall zur Freiheit genug Wege gibt, kurze und leichte. Danken wir Gott dafür, dass niemand gezwungen ist, am Leben zu bleiben. Man darf die Not niedertreten. In Senecas Ausführungen liegt etwas geradezu naiv Selbstverständliches. Wer von japanischen Schauspielern Selbstentleibungsszenen hat spielen sehen, der wird sich eine gute Vorstellung machen können von dieser antiken Selbstverständlichkeit und ruhigen Sicherheit der Handlung. Die christlichen Urkunden erwähnen den freiwilligen Lebensverzicht bloß beim Verräter Judas, der sich den Tod gab, aus grauenvoller Verzweiflung über das Unheil, das er angerichtet hatte. Und wem wäre diese Überlieferung eines der Evangelisten nicht sympathischer als jene andere in der Apostelgeschichte, nach welcher Judas vom Verräterlohn ein Grundstück gekauft hätte und dann durch einen Unglücksfall ums Leben gekommen wäre. Sonst keine Andeutung und kein Urteil über die Selbsttötung in den heiligen Schriften des Christentums. Doch die Ergebung der Kinder Gottes in des Vaters Willen lässt darauf schließen, dass Selbstentleibung den christlichen Kreisen fremd gewesen ist. Kein Sperling fällt vom Dache und kein einziges Haar von deinem Haupte ohne den Willen deines Vaters im Himmel. Außerdem war denn Gottes Reich nicht im Kommen begriffen? Wenn aber dann in der Zeit der Verfolgung viele Christen zum Märtyrertod sich drängten, so kam dies im Erfolg der Selbsttötung so nahe, dass die Bischöfe zu Zeiten sich veranlasst sahen, ihr tadelndes Wort gegen solch selbstmörderischen Übereifer zu richten. In den kommenden Jahrhunderten sodann war nicht die Askese der Heiligen ein langsames sich selbst töten. Abtötung des Sündenleibes, Kasteiung und Bußdisziplin. Freilich, wie lange es währen sollte, das lag in Gottes Hand. Das sündige Fleisch sollte leiden, leiden aber eigenmächtig abzukürzen, wäre erneute Sünde gewesen. Darum lässt Dante in seiner Divina Commedia die Seelen der Selbstmörder in der Hölle in wehklagende Bäume eingeschlossen sein, an denen ihre Leiber einst hängen werden. Im 18. Jahrhundert, dem Jahrhundert der Aufklärung, wird das Thema des freiwilligen Lebensabschlusses mit einem Mal ganz besonders interessant und mehrfach literarisch bearbeitet. Männer von so verschiedener Denkart wie Montesquieu im 74. Brief der Lettre Persanée, Rousseau in der Nouvelle Héloïse und der Baron von Holbach in seinem Systeme de la Nature treten ein für die freiwillige Selbsttötung. Keiner aber hat wohl den Gegenstand so packend und in so geschmeidiger Kürze behandelt wie David Hume. Dieser schottische Denker, von dem die moderne Philosophie nicht bloß die englische ausgeht, versucht in einer Abhandlung, den Menschen in seine angeborene Freiheit, die ihm von einer natürlichen Furchtsamkeit und den Drohungen des Aberglaubens geraubt worden sei, wieder einzusetzen, indem er alle Argumente gegen die Selbsttötung prüft und zeigt, wie eine solche Tat ohne Schuld oder Tadel begangen werden mag. Sie kann kein Verbrechen gegen Gott sein, denn wenn die Leidenschaften spielen, wenn der Wille befiehlt, wenn die Glieder gehorchen, so ist das alles Gottes Handlung selbst. Wäre die Verfügung über das menschliche Leben dem Allmächtigen so völlig als besonderer Wirkungskreis vorbehalten, dass es ein Eingriff in seine Rechte wäre, wenn die Menschen selbst über ihr Leben verfügten, so würde es in gleicher Weise verbrecherisch sein, für die Erhaltung des Lebens sich zu bemühen, wie seine Zerstörung herbeizuführen. Wenn ich einen Stein, der auf meinen Kopf fallen will, abwende, so störe ich den Lauf der Natur und überschreite die Grenzen des vorbehaltenen göttlichen Wirkungskreises, indem ich mein Leben über die Zeitspanne, die ihm nach den allgemeinen Gesetzen der Materie und Bewegung zugemessen ist, hinaus verlängere. Ein Argument, das auch Rousseau für das Recht der Selbsttötung einsetzt. Warum, fragt er, sollte es erlaubt sein, sich ein Bein abnehmen zu lassen, wenn nicht erlaubt wäre, sich das Leben zu nehmen? Hat Gottes Wille uns nicht gleicherweise das eine wie das andere gegeben? Sicher hätte Hume seine Freude gehabt an der Folgerichtigkeit eines Starrblinden in Darmstadt, der, als man ihm Jung Stillings Ankunft meldete und ihm sagte, er könne nun wieder sehend werden, gelassen zur Antwort gab: Der Herr hat mir dies Kreuz auferlegt, ihm zu Ehren will ich es auch tragen. Während der Arzt und Mystiker, der uns die Geschichte erzählt, darin merkwürdigerweise nur einen Missbegriff zu erblicken vermag. Jener Blinde war ein konsequenter Christ. Auf den üblichen Einwurf, jedermann sei von Gottes Vorsehung auf einen Posten gestellt, den er nicht eigenmächtig verlassen dürfe, antwortet Hume mit dem treffenden Gegeneinwand: Wenn Schmerz und Sorge meine Geduld derart überwältigen, dass sie mich des Lebens müde machen, so darf ich schließen, dass ich in den klarsten und ausdrücklichsten Worten von meinem Posten abberufen bin. Auch gegen die Gesellschaft bedeutet Selbsttötung kein Unrecht, denn wenn ich infolge von Alter und Krankheit einen Beruf aufgeben und meine ganze Zeit darauf verwenden darf, mich gegen diese unglücklichen Umstände zu schützen und so viel als möglich das Elend meines Lebens zu erleichtern, warum soll ich nicht durch eine Handlung, die für die Gesellschaft nicht nachteiliger ist als jene, auf einmal all diesem Elende ein Ende machen dürfen? Zumal wenn ich der Gesellschaft eine Last bin und mein Leben andere Personen durch die mir zuteil werdende Pflege vielleicht hindert, der Gesellschaft weit mehr zu nützen, als ich es jemals vermochte. Und endlich, gegen sich selbst kann Selbsttötung kein Verbrechen sein, wenn man zugibt, dass Alter, Krankheit oder Unglück das Leben zu einer Last und sogar schlimmer als dessen Vernichtung machen können. So sollten sowohl Klugheit als Tapferkeit uns bestimmen, schließt der Philosoph, uns auf einmal vom Dasein zu befreien, wenn es zur Last wird. Dies ist dann der einzige Weg, auf dem wir der Gesellschaft nützlich sein können, indem wir ein Beispiel geben, dessen Nachahmung jedermann die Möglichkeit eines glücklichen Lebens erhalten und ihn von aller Gefahr des Elends wirksam befreien würde. So verteidigt der tiefste Denker der Aufklärung und klarste Leugner der Unsterblichkeit der Seele die Selbsttötung. Das, was den freiwilligen Lebensabschluss solchen, die über religiöse Bedenken hinaus sind, fremdartig und unsympathisch erscheinen lässt, dürfte, abgesehen von der Macht alter Denkgewohnheit und stimmungsmäßig festgelegten Vorurteils, in dem gewaltsamen und oft so unschönen liegen, das auch im Worte Selbstmord sich ausspricht. Es fehlt die Gelassenheit und Ruhe des reifen, freien, vollendeten. Denjenigen aber, die von einem Fortleben nach dem Tode überzeugt sind, drängt sich der Gedanke auf, die gewaltsam plötzliche Zerstörung des lebendigen, langsam gewordenen Organismus, den die Seele sich gebaut und angebildet hat, könne unmöglich ohne unerwünschte Folgen bleiben für die kommende Art des Daseins. Jedoch, der freiwillige Tod kann unter Umständen ein Zeichen souveräner Geisteskraft und seelischer Abgeklärtheit sein. Ist Menschenwesen in unabwendbarer Gefahr, seines Adels beraubt zu werden, dann kann freier Lebensverzicht einen letzten Adel bedeuten. Der preußische Oberpräsidialrat Theodor Schulze, gestorben 1898, hat seinem Leben durch Verweigerung der Nahrungsaufnahme ein vorzeitiges Ende gesetzt. Er litt an Speiseröhrenkrebs. Der ihn behandelnde Arzt teilt über ihn Folgendes mit: Ich habe als Arzt mancherlei Menschen ruhig in den Tod gehen sehen. Hier aber waren mir zwei Dinge auffallend. Erstens seine bestimmte Weigerung, sein Leben zu verlängern, das hatte ich noch nie erlebt. Zweitens, dass der sicher sich nähernde Hungertod ihn zu keinerlei Veränderung in seinem täglichen Leben veranlasste. Solange es ihm möglich war, machte er täglich seinen Spaziergang. Bis 10 Tage vor seinem Tode machte er selbst sein Bett und putzte auch seine Lampe, und bis zu den letzten 3 Tagen fand er sich regelmäßig zu den Mahlzeiten ein und forderte die anderen zum Essen auf. Ein derartiger Selbstmord hat etwas so Abgeklärtes, dass ich ihn als einen sehr würdigen Lebensabschluss eines Edelmenschen empfinden möchte. Die Absage an das grobstoffliche Sein, die Erlösung aus der Erdgebundenheit. Er ist im vorliegenden Falle freilich getragen von der Weisheit altindischen Denkens und Erlebens. Der Biograf nennt den Dahingeschiedenen einen deutschen Buddhisten. Gut stimmt dazu, was der Arzt weiter berichtet. In seinem Testamente verbat er sich Ankündigung des Leichenbegängnisses, Anwesenheit eines Priesters, Setzen eines Grabsteins und das Anlegen von Trauerkleidern.